Ja, liebe Freunde, liebe Gottesdienstbesucher, liebe Gemeinde, in der Bibelarbeit an den Mittwochen sind wir momentan im Matthäusevangelium und da wollen wir uns einige Themen, einige Predigten, einige Lehren von Herrn Jesus Christus auch in der Predigtform an den Sonntagen zugänglich machen. Im Kapitel 4, Vers 23, da fasst der Evangelist Matthäus den Dienst des Messias zusammen und schreibt das so: Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Und in Verbindung damit entfaltet Jesus als König nun die Grundsätze seines Reiches. Seine gewaltige Macht, die er hatte, die er ausübte, die offenbarte sich durch die Wunderheilungen, begleitet durch dessen Verkündigung. Am Anfang des Kapitel 5 lesen wir, dass Jesus auf einen Berg stieg. Er setzt sich hin, seine Jünger versammeln sich um ihn und er beginnt, sie zu lehren. Er hielt diese Bergpredigt, so nennen wir die, in einer Zeit, wo er schon so circa 1,5, 2 Jahre im Dienste war und in seiner göttlichen Majestät und Sendung war er soweit auch als Autorität erkannt. Und so trat er in einer gewissen Autorität auf. Wir lasen, dass er auch in den Synagogen gelehrt hat. Aber diesmal war es die Natur. So wie vielleicht ein Lehrer in der Schule seine Schüler mal mitnimmt, ihnen vorangeht in die freie Natur und bringt den Unterricht da. Die Schüler folgen ihm und so finden wir die Schulklasse von Jesus Christus auf dem Berg. Er unterrichtet und lehrt seine Jünger. Und wie das so oft dann auch ist, nach einem Unterricht, nach einer gebrachten Lektion, bleibt doch sehr oft die Arbeit oder das Examen oder auch die Prüfung nicht aus. Übrigens, ich wollte mal reinhören, worüber haben wir letzten Sonntag gehört? Wisst ihr noch, worüber hier die Predigt, der Inhalt der Predigt? Oh. Salz und Licht, genau. Salz und Licht, das war die Predigt vom letzten Sonntag. Wir sind als Nachfolger Jesu Christi das Salz und das Licht der Welt. Und diesmal predigt Jesus, er öffnet seinen Mund, so heißt das hier. Und das unterstreicht nochmal, das hebt er vor mit dieser Einleitungsformel, das, was er sagen möchte. Heute wollen wir die Verse 17 bis 20 lesen aus dem gleichen Kapitel, Matthäus Evangelium Kapitel 5, Verse 17 bis 20. Und da heißt das: Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nur eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, das ist der Vers 20, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Nicht in das Reich der Bibel, haben wir gerade gehört, in der Kindergeschichte, eingehen. Man kann lebend im Jetzt und Hier einiges auslösen. Man kann einiges auflösen. Man kann einiges außer Kraft setzen oder vielleicht auch erfüllen, erhalten oder auch verwerfen. Man kann in diesem Leben, in dem Jetzt und Hier, versuchen, vieles richtig zu machen. Wenn es aber um das zukünftige Eingehen in das Reich der Himmel geht, dann gibt es nur eine einzige Gerechtigkeit. Es gibt nur eine einzige Richtigkeit, die vor Gott gültig ist. Und so möchte ich ganz kurz mit euch auf einige Sachen zu sprechen kommen. Die wahre Identität von Jesus Christus, das Gesetz erfüllen und die Gott gewollte Gerechtigkeit. Und Jesus steigt mit der Einrede ein, die mit ihm persönlich zu tun hat. Es geht eigentlich darum, was die Jünger von Jesus Christus von ihm gedacht haben. Sie haben eine gewisse Vorstellung von ihm, aber er sagt zu denen, denkt nicht. Also sie haben gedacht und er sagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei. Das ist doch schon mal gut, wenn Menschen sich überhaupt mit der Person Jesus auseinandergesetzt haben. Menschen haben überlegt, Menschen haben nachgefragt, Menschen haben hinterfragt und konnten in der Suche nach dem Persönlichkeitsbild von Jesus Christus auch fündig werden. Und die Spanne dieser Erfahrungen war sehr breit. Sie mussten feststellen, dass es eine absolute Begeisterung gibt von der Person Jesus Christus, aber auch eine absolute Ablehnung. Sie haben festgestellt, dass vom Jubel bis zum Hass hat das gereicht, wenn es um die Person von Jesus Christus ging. Sie haben festgestellt, dass er ein Liebevoller sein kann, aber auch die Sünde öffentlich und sogar sehr hart angesprochen hat. Sie haben hören dürfen, ihn als jemanden, der in der eigenen Todesstunde einem Verbrecher einen Platz im Paradies versprochen hat. Sie haben reinhören dürfen, wie er gesagt und immer wieder wiederholt hat, ich bin nicht geboren worden. Er hat immer gesagt, ich bin gekommen. Auch das ist eine Besonderheit, die mit unserem Herrn Jesus und nur mit ihm alleine zu tun hat. Und wenn du das so hörst von der Person Jesus Christus, was denkst du, lieber Zuhörer, von ihm? Als Person, was denkst du von Jesus Christus, wenn du das alttestamentliche Buch oder Bücher und die Propheten liest und zwischendurch mal so Hinweise bekommst, dass er das Licht ist, dass da noch einer kommen wird, dass er versprochen ist, dass sein Geburtsort ernannt und erwähnt worden ist? Was denkst du über Jesus Christus? Was denkst du über seine Gottheit? Hast du dich mit der Frage seiner Gottheit schon mal auseinandergesetzt? Ist er der Retter der Welt und der Herr deines Lebens, wenn du über ihn denkst? Oder ist er vielleicht nicht mehr als ein Helfer in der Not? Wenn es mir schlecht geht, wenn ich in Schwierigkeiten stecke, dann strecke ich mein Herz aus und versuche zu beten, zu rufen, einzuladen, zu argumentieren, vielleicht auch zu sagen, ich bin doch gar nicht so ein schlechter Mensch, Herr. Weil jetzt stecke ich in der Klemme. Kannst du mir bitte helfen? Womöglich so wie ein Ersatzreifen beim Auto. Wenn wir mal eine Panne haben, dann wird ein Ersatzreifen gebraucht. Bei den modernen Autos habe ich mir sagen lassen, gibt es heute keine. Da muss jemand gerufen werden. Und dann rufen wir vielleicht auch so, als ob wir so eine Panne am Auto haben und klopfen an der himmlischen Tür, hoffen auf Hilfe. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Menschen der damaligen Zeit steckten in der Denkweise sehr viel Hoffnung in den Mann namens Jesus mit hinein. Wir lesen in den Evangelien, dass zwei seiner Nachfolger nach der Kreuzigung von Jesus unterwegs sind in ein kleines Dörflein Emmaus und teilen ihre traurigen Gedanken dem Dritten, dem Unbekannten, mit. Sie erzählen ihm, dass es einen Propheten gegeben hat namens Jesus und dass er mit seinen Worten und Wirken dem ganzen Volk seine Macht erwiesen hat und sogar vor Gott. Wir hofften sehr, sagen sie, wir dachten, er wird Israel erlösen können. So haben Menschen gedacht. Sie haben sich Hoffnung in den Mann namens Jesus gesetzt. Aber hier auf dem Berg, bei der Lehrstunde, widerspricht Jesus dem Gedankengang seiner Zuhörer und sagt, nein, nein, das ist womöglich eine falsche Erwartung von mir, von euch. Er kam nicht, um aufzulösen, um zu zerstören und dabei die Frage offen zu lassen, was etwas an der Stelle des Zerstörten zu treten hätte. Diese und ähnliche Vorgehensweisen haben Revolutionäre aus den vergangenen Jahren, aus der Vergangenheit vorgelebt und demonstriert. Das heißt, alles, was bis jetzt gegolten hat, wird aufgelöst, wird verworfen und verneint und verunehrt. Jesus selbst war aber von der jüdischen Tradition geprägt. Er selbst ist nicht einmal ohne den jüdischen Kontext zu verstehen. Jesus Christus wurde in die Tradition hineingeboren. Jesus Christus ist in der Tradition aufgewachsen und hat in ihr gelebt. Rein menschlich gesehen war Jesus Christus ein frommer Jude, der auch seinen jüdischen Glauben sehr ernst genommen hat. Jesus hat sich an dieser Stelle sehr bestimmend gegen die verkehrte Denkweise gestellt und bestätigt. Ich bin nicht dafür da, in diesem Fall das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern ich bin dafür da, um es zu erfüllen. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die über den Aufgabebereich von Jesus sprechen. Wir würden das hier nicht alles aufreißen können, aber ich möchte an dieser Stelle auch in der Anwendung einmal die vorbildliche Grundhaltung des Herrn gegenüber der alttestamentlichen Schrift aussprechen. Er war kein Revolutionär, der die Schrift aufgelöst hat, überhaupt nicht. Und deshalb dürfen auch wir nicht als seine Nachfolger wir dürfen einfach nicht revolutionäre Haltungen anmaßen und womöglich unbequeme Worte unseres Herrn Jesus aus der Heiligen Schrift streichen, wie das soeben Gelesene. Wir dürfen sie nicht außer Kraft setzen. Es soll nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Bis alles geschehen ist, hat Jesus gesprochen. Das sind seine Worte. Hier wird aber auch eine zeitliche Einschränkung des Gesetzes unterstrichen. Bis alles geschehen ist. Das heißt, wenn der Heilsplan Gottes auf diesem Planeten, auf dieser Erde in Erfüllung gegangen ist, wenn der abgeschlossen ist, bis jetzt ist es ja noch nicht der Fall, es sind noch einige Verheißungen Gottes, die noch offen sind, dann wird das Gesetz vom Urheber selbst aus der Kraft gesetzt, aber nicht vom Menschen. Auch du Mensch, auch ich, wir sind nicht dafür prädestiniert, etwas aus dem Gesetz, aus dem Worte Gottes herauszunehmen. Jesus Christus erfüllte das Gesetz. Wenn ich das so überlege, meine Anfänge, wo ich zum ersten Mal so mit dem Gesetz in meinem Leben konfrontiert worden bin, dann denke ich an den Unterricht, den ich bei meiner Großmutter erhalten habe. Als kleiner Junge hat sie uns schon damals Geschichten erzählt. Und die hat den Herrn Jesus immer Heiland genannt. Und so erzählte sie uns, oder mir auch, kann mich noch gut erinnern, dass der Heiland ein sündloser Mensch war. Er hatte nichts Böses getan. Er hatte kein Vergehen getan. Und auf meine Frage, wie ist es denn jetzt? Er ist ja damals auch von den Eltern abgehauen und war 3 Tage oder mehrere Tage unterwegs, wo sie ihn gesucht haben. Auch darauf wussten sie eine Antwort. Und sie sagte, die Eltern waren selber schuld. Man muss auf seine Kinder aufpassen. Und später, als ich das in der Bibel lesen durfte, habe ich das festgestellt. Sie hatte vollkommen recht gehabt. Das ist wahr. Jesus Christus hat das Gesetz vom Sinai vollständig ausgelebt. Er war sündenlos. Er hat Gott mit dem Gesetz Gottes und Gerechtigkeit im Gehorsam hat er eine vollkommene Unterordnung ausgelebt. Sein ganzes Leben hat die Schönheit des Gesetzes zum ersten Mal ohne jeglichen Abstrich gezeigt. Alles, was Gott in Verbindung mit dem Gesetz Ehre bringen konnte, hat er in voller Kraft und im ganzen Ausmaß hervorgebracht. So wurde das Gesetz nicht durch schwache, versagende Menschen erklärt. Nein, nein. Gott selbst, der Sohn Gottes selbst, hat das erklärt. Er hat das ausgelebt. Er war der eine, der in seinem Leben alle Einzelheiten bis zum Jota und Strichlein ausgelebt hat. Sein Herz war voll von Liebe und er dachte nur an die Ehre und den Willen Gottes, seines Vaters. So sagt uns die Bibel. Und durch die Auslegungen, die Jesus den göttlichen Geboten in den Evangelien beilegt, will er seinen Zuhörern zugleich zu Bewusstsein bringen und deutlich machen, aus eigener Kraft ist das nicht zu schaffen, ihr Lieben. Die eigene Kraft, die ist absolut unzureichend, Gottes Gebote so zu erfüllen, wie sie nach Gottes Willen erfüllt werden sollten. Das ist nicht möglich, das kann kein Mensch. Und so stellt sich Jesus als der Messias Israels, als der Bringer des alten und so des neuen Gesetzes Gottes ganz in den Mittelpunkt. Es ist für den Menschen unmöglich, ich möchte das nochmal unterstreichen, das Gesetz nach dem Willen Gottes so zu erfüllen, so war Jesus als der sündlose Gottes Sohn. Und als unser Stellvertreter, der einzige Mann, der alles bis auf das kleinste Häkchen erfüllt hat. Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes. Jesus Christus bringt zur Vollendung das, was im Gesetz geschrieben steht und was die Propheten von Anfang an gesprochen haben. Ich habe heute was mitgebracht. Für die, das vielleicht nicht so richtig sehen können auf dem Balkon oder ganz hinten, das ist ein ganz normaler Apfel. Das ist ein schöner Apfel, ohne jeglichen Ansatz von Würmer oder Sonstiges. Das ist nicht die Ernte dieses Jahres, muss wohl aus dem letzten Jahr sein. Aber wisst ihr, dieser Apfel, der hat nicht gleich am Baum gehangen. Wenn wir heute in den Garten gehen würden, dann würden wir unsere Fruchtbäume so kahl sehen, ohne Blätter. Die stehen in Erwartung auf den Frühling. Und bevor so ein Apfel am Baum hängt, da muss doch noch was geschehen. Was meint ihr, was kommt zuvor? Habt ihr einen Apfelbaum gesehen, Kirschbaum? Ja, doch, bin ich mir ganz sicher. Bevor eine Frucht am Baum hängt, was wird zuerst sichtbar? Ja. Ja. Es gibt mehrere Antworten. Die Blätter, aus den Blättern gibt es eigentlich keine Frucht. Die Blütenknospen, in der Fachsprache werden die Stempel genannt. Und dann ist die Frucht dran. Und wisst ihr, das, was am Baum hängt, was am Baum blüht, das ist die Blütenknospe. Die bringt eigentlich zur Vollendung das, was später sichtbar wird. Und das ist der Apfel. Erst kommt die Blütenknospe, dann blüht das Ganze auf, dann ist der Stempel sichtbar und irgendwann sieht man den Apfel. Irgendwann reift die Frucht nach. In diesem Fall ist das der Apfel. Und ich habe mir sagen lassen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel am Kauen einer Knospe auch schon feststellen können, wie die Frucht schmecken wird. Ich persönlich kenne das nicht, ich bin dafür nicht begabt, aber es soll es wohl geben. Und ihr Lieben, ich möchte das auch so mit dem Gesetz verdeutlichen. Wenn wir am Gesetz hängen bleiben und das Gesetz des Alten Testaments zur Grundlage und Maßstab unseres Lebens proklamieren oder auch meinen, dass das ausreichend ist, dann kauen wir an der Knospe und versuchen zu verstehen, wie ein Apfel schmeckt. Aber zum Genuss ist ja eigentlich nicht die Knospe gedacht, sondern der Apfel. Und so möchte ich an dieser Stelle von der Vollendung sprechen. Nicht die Knospe ist die Vollendung, nicht das Gesetz Gottes, ich möchte das mal übertragen aus dem Alten Testament, sondern die Vollendung, die Frucht. Und ich möchte diese Frucht mit unserem Herrn Jesus symbolisch vergleichen. Jesus Christus ist die Vollendung, er ist der Apfel, danach kommt nichts mehr. Der Apfel entwickelt sich nicht weiter, er bleibt als Frucht da. Daher kann ich den Apostel Paulus sehr gut verstehen, wenn er aus dieser Sicht auch spricht, Christus ist das Ende des Gesetzes, danach kommt nichts mehr. Und das Zweite ist, dass die Frucht einen Inhalt hat. Jede Frucht, die wir genießen dürfen, ob das jetzt ein Apfel oder Kirsche ist, die hat einen Inhalt, die hat einen Geschmack. Und Jesus nimmt hier keinem Gesetzeslehrer die Grundlage seines Lebens weg, ohne ihm in der Vollendung eine Erfüllung anzubieten. Und so sagt er, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ich kann das gut verstehen, wenn einer oder der andere vielleicht empört sein wird und sagen, ja, die Liebe, das ist schon so ein verdroschener Begriff, ich kann damit nichts mehr anfangen, ich will das auch gar nicht mehr hören. Aber ihr Lieben, das ist so. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und die Erfüllung des Gesetzes, die Jesus hier meint, besteht nicht im Äußeren, im wörtlichen Halten der Gesetze oder der Gebote und all der Zusätze, die es gegeben hat, sondern die Liebe, die ist die Erfüllung des Gesetzes. Und die Erfüllung hat einen sehr ausgedehnten Inhalt. Man hat versucht, Jesus in die Falle zu locken, als er unterwegs war und die Leute gelehrt hat. Und man hat gefragt, was wäre das größte aller der Gebote, Matthäus Evangelium 22. Und die Antwort war, die Liebe zu Gott und dem Nächsten ist die Mitte und alles Bestimmende. Es gibt nichts Größeres. Das ist die Mitte. Das ist das, was bestimmt. Mit diesen Geboten war alles gesagt, was die Propheten und das Gesetz zum Ausdruck brachten. Und dabei bleibt der Nächste nicht beschränkt auf einen Israeliten oder auf einen Mennoniten. Nein, nein, das geht wesentlich weiter. Sondern jeder Mensch ist hier gemeint worden als der Nächste. Jesus bringt das so weit und der Apostel Paulus auch, sogar in einem allerbittersten Feinde darf ein Kind Gottes seinen Nächsten entdecken. Und in dieser Agape-Gesinnung erkennen wir Jesus als den einzig rechten und wahren Erfüller all der alttestamentlichen Gebote. Das Gesetz hat Opfer vorgeschrieben. Und ich suchte lange nach einem kurzen, zusammengefassten Gedanken, wie ich das zum Ausdruck bringen konnte. Ich habe das aus dem Hebräerbrief, habe ich das Kapitel 10 gelesen und bin da so stehen geblieben. Ich konnte nicht weiter. Ich fand, dass diese Erklärung eins der besten ist und würde auch gerne auszugsweise einiges vorlesen, ohne da viel was sagen zu müssen. Und da heißt das, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Tatsache ist jedoch, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünde wegzunehmen. Absolut nicht. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, lieber Vater, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Das ist etwas Gewaltiges. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Inneres schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meiner Geboten denken. So aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet, durch den Vorgang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Das Gesetz verlangte nach Opfern, um die Sünde aus dem Leben der Menschen wegzutun. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Er ist die Vollendung. Er ist das Lamm Gottes und bietet die Möglichkeit. Er lädt sogar ein. Er sagt, du sollst kommen, du darfst kommen und du wirst völlig und für immer frei von der persönlichen Schuld, die du ihm bekennen wirst. Gehörst du zu den Menschen, der sich von Gott heiligen lässt? Das ist nicht unmöglich. Lass dich auf den Herrn Jesus ein. Sag ihm deine Not. Sag das, was dich bedrückt, und bitte ihn um die Vergebung deiner Schuld. Das ist der Anfang des heilen Lebens und eines geheiligten Lebens in Jesus Christus. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Und viel mehr, das bringt Licht, das bringt Wärme in die zwischenmenschliche Beziehung mit hinein. Das bringt und gibt dir auch die Gewissheit, dass du ein Kind des himmlischen Vaters bist. Denn ich sage euch, Vers 20, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Es gibt etwas, was die Zukunft des Menschen im Reiche der Himmel versperren kann. Er wird nicht eingehen können. Um die gottgewollte Gerechtigkeit zu verstehen, würde ich zwar sehr ungern, tue wirklich sehr ungern, aber zur Verständigung das Bild und Lebensinhalt eines Gesetzeslehrer hier weitergeben. Das ist eigentlich die Interpretation von Jesus selbst im Kapitel 23 des gleichen Evangeliums. Die Personengruppe, die hier angesprochen wird, sie handeln nicht so, wie sie lehren. Das, was sie reden, das, was sie leben, sind unterschiedliche Sachen. Sie bürden unerträgliche Lasten auf und selbst versuchen sie nicht mal mit dem Finger, sie zu bewegen. Alles, was öffentlich an Humanität getan wird, hat nur ein Ziel. Die Leute in ihrem Umfeld, die sollen sehen, was sie da getan haben, was sie vollbracht haben. Die sollen beeindruckt werden, die Menschen. Die äußere Erscheinung dieser Leute, die ist perfekt. Die sind gerecht. Aber von innen, sagt Jesus, sind sie voll Gesetzlosigkeit und Heuchelei. Und weiter sagt er, ihr Gesetzeslehrer und Gesetzeshalter, ihr verschließt den Menschen das Reich, das der Himmel regiert. Menschen wollen hinein, aber ihr seid ihnen eine Bremse, weil ihr seid diejenigen, die den Weg versperrt. Die haben sich in den Weg gestellt. Keiner kann rundum oder sonst irgendwie in das Reich der Himmel eingehen, in das Reich der Bibel. Er gibt zwar den Zehnten, aber die wichtigsten Forderungen, die das Gesetz mit sich bringt, lässt ihr außer Acht. Und das ist gerade die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und die Treue. Und so spiegelt der Herr Jesus den Lebensstil der angesprochenen Gruppe weiter und bringt das wirklich hier zum Ausdruck, dass nur durch das Halten der Gebote und der Gesetze kein Mensch vor Gott gerecht werden kann. Absolut nicht, das geht nicht. Auch der Apostel Paulus, der eigentlich ein Profi war in der Gesetzeslehre und von der wahren Gerechtigkeit Gottes erfüllt wurde, spricht in Römer 3 Folgendes. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig von dem Gesetz, aber in einer Übereinstimmung mit dem Gesetz und Worten der Propheten. Denn durch das Halten der Gebote wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz versteht sich in einem Zusammenhang als ein Lebensrahmen für die Menschen, als eine Einleitung für einen gottgefälligen Wandel. Aber es reicht nie und nimmer, um in das Reich der Himmel einzugehen. Wir haben hier von einer vorzüglichen Haltung der Gesetze gelesen. Die soll besser werden. Und dieses Wort vorzüglich, das ist in anderen Übersetzungen auch weiter erklärt worden, vielleicht auch noch besser erklärt. Man spricht ja von einer vollkommenen Gerechtigkeit, von einer besseren Gerechtigkeit, die Jesus von seinen Jüngern verlangt. Und sie besteht darin, dass man den Geboten Gottes nachgeht. Die sind nicht aus, die sind nicht weg. Aber ihr Lieben, mit dem Herzen, das soll aus dem Herzen gehen. Das soll aus dem Inneren des Menschen gehen, weil er ja das Gesetz im Herzen hineingeschrieben hat. Er hat das hier verankert. Ja, das soll mit den Worten und mit den Werken, die den Willen Gottes erfüllen. Christus in euch, so hat Paulus das erklärt. Der Geist erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wir haben noch ein Geschenk Gottes, das wir in uns tragen. Menschen, die aus der Glaubensgerechtigkeit dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Sie setzen nicht auf die eigene Kraft, sondern auf die Kraft des Geistes Gottes, der in ihnen wohnt. Denen wird der Eingang in der Reich der Himmel nicht versperrt. Und es gibt so viele gute Lebensbeispiele. Ich hatte jetzt vor kurzem noch von einem Mann gehört, er ist ein Christ geworden mit 25 und folgt Jesus nach. Und seine ehemaligen Freunde, die sind an ihn herangetreten und fragten ihn, was ist denn jetzt los? Wir waren doch so eine gesellige Gruppe. Wir haben doch so vieles zusammen unternommen. Wir kannten doch jede Spielhalle hier in der Umgebung. Das Glücksspiel, das hat uns doch richtig, aufgebaut, aufgeputscht. Und jetzt, du armer Mensch, hast dich dem Christentum verpflichtet. Du darfst das nicht mehr. Und der Mann besaß die Weisheit und hat ihnen geantwortet, wisst ihr was, ich darf es. Aber ich will es nicht mehr. Ich habe keinen Sinn mehr in dieser ganzen Sache gesehen. Der Sinn des Lebens, der liegt ganz woanders. Nicht der Buchstabe leitet diesen Menschen, sondern der Geist Gottes. Er weist auf einen Lebenssinn hin. Solche Menschen, denen ist der Reich der Bibel nicht versperrt, ihr Lieben. Ich möchte zusammenfassend sagen, Jesus Christus ist die Erfüllung der Propheten und des Gesetzes. Er ist der Inhalt dieses Gesetzes, auch deren Vollendung. Und Menschen im Leben derer Jesus Christus, der Herr des Lebens ist, leben heute in der Sicherheit, in das Reich der Himmel eingehen zu dürfen. Der Herr segne euch, ihr lieben Zuhörern, zu jeder Zeit dazu bereit zu sein. Amen.